Spitze kam ein dringender Appell, das Vertragswerk nun bitte auch anzunehmen. Die Jusos sehen das nicht so. Ab jetzt startet die Mitgliederbefragung. Werder Schoninger.
Seit heute können die fast 360.000 SPD-Mitglieder online über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abstimmen. Gestern hat die SPD-Spitze bei einer Veranstaltung in Hannover noch einmal dafür geworben, dem Koalitionsvertrag zuzustimmen. Aus Hannover, Anne-Kathrin Mellmann.
Auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover erntete Parteichef Lars Klingbeil großen Applaus für seinen Appell an das Verantwortungsgefühl der Genossen. Die SPD habe sich nie vor Verantwortung gedrückt und sollte diesen Weg weitergehen. Die Parteiführung verteidigte den Koalitionsvertrag und betonte Verhandlungserfolge, wie ein stabiles Rentenniveau und 15 Euro Mindestlohn. Die ablehnende Haltung der Jusos nehme sie ernst. Die SPD-Parteispitze wies mehrfach auf fehlende Alternativen zu einer schwarz-roten Koalition hin und warnte vor einem weiteren Erstarken der AfD. Das SPD-Mitgliedervotum läuft bis einschließlich 29. April.
Die Mindestlohnkommission hat betont, dass sie ihre Entscheidung zu verbindlichen Lohnuntergrenzen unabhängig trifft. Wie die Vorsitzende der Kommission Schönefeld mitteilte, unterliegen die Tarifpartner keinen Weisungen aus der Politik. SPD-Politiker hatten zuvor den designierten Kanzler Merz kritisiert. Merz hatte gesagt, dass die von der SPD angestrebten 15 Euro pro Stunde auch erst 2027 kommen könnten. Der CDU-Sozialpolitiker Radke mahnt im rbb24-Inforadio zur Gelassenheit in der Debatte. Mit Blick auf die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission gingen ohnehin alle davon aus, dass die 15 Euro schon im nächsten Jahr kommen. Eine politische Einflussnahme sei aber auch im Koalitionsvertrag nicht vereinbart worden, so Radke. Die US-Regierung bereitet neue Zölle vor, betroffen wären diesmal Halbleiter und Arzneimittel. Das Handelsministerium in Washington begründet die Maßnahme mit der nationalen Sicherheit. Bisher sind Halbleiter und Medikamente von den Importaufschlägen ausgenommen. Halbleiter sind wichtige Bestandteile von Computern, Smartphones und anderen elektronischen Geräten. Die Vize-Fraktionschefin der AfD im Bundestag von Storch sagte im rbb24-Inforadio, Deutschland solle gegenüber Trump stark auftreten. Damit das möglich ist, sei aber eine andere Wirtschaftspolitik nötig. Wichtig sei vor allem billige Energie, deshalb müsse Deutschland zurück zu Atomkraft, Kohle und Gas. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat sich zurückhaltend über eine Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine geäußert. Der SPD-Politiker reagierte damit auf einen Vorschlag des designierten Kanzlers Merz. Aus dem Hauptstadtstudio Georg Schwarte.
Der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius, SPD, sagte, er verstehe nicht, warum es in Deutschland die Neigung gebe, stets öffentlich über Waffensysteme zu diskutieren. Für die Lieferung von Taurus gebe es gute Argumente, aber auch viele gute Argumente dagegen. Zur Ankündigung von Merz, das Waffensystem nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern zu liefern, sagte Pistorius am Abend, er kenne keinen europäischen Partner mit einem solchen System, daher sei es mit der Abstimmung so eine Sache. Die SPD, allen voran der geschäftsführende Kanzler Scholz, stand bis zuletzt einer Taurus-Lieferung ablehnend gegenüber.
Die Folgen des Klimawandels machen sich einem Bericht zufolge in Europa besonders stark bemerkbar. Dabei zeigte sich im vergangenen Jahr ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle. Das geht aus dem Zustandsbericht hervor, den der EU-Klimawandeldienst Copernicus und die Weltwetterorganisation erarbeitet haben. Im Westen war es im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt zu nass, es gab zahlreiche Überschwemmungen. Im Osten und Süden Europas ist es dagegen zu trocken und sehr heiß gewesen. Schon vor dem Bericht war bekannt, dass Europa der Kontinent ist, der sich am schnellsten erwärmt. Europa erlebte, wie der Rest der Welt, 2024 die höchste Durchschnittstemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Ärztekammer in Brandenburg befürwortet, dass das Landärzteprogramm fortgeführt werden soll. Das sei wichtig für die Nachwuchsförderung, sagte ein Sprecher der Landesärztekammer. Im Haushaltsplan von SPD und BSW sind 18 entsprechende Stipendienplätze vorgesehen, so viele wie in den Jahren davor. Pro Jahr wird das Programm mit mehr als 2 Millionen Euro gefördert. Bisher erhielten die Stipendiatinnen und Stipendiaten während des Studiums 1.000 Euro im Monat. Sie verpflichten sich im Gegenzug dazu, nach dem Studium mindestens 5 Jahre lang als Arzt auf dem Land in Brandenburg zu arbeiten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute nach sonnigem Start immer mehr Wolken und stellenweise leichter Regen. Dazu weiterhin frühlingshafte Temperaturen bis 22 Grad. Und es weht ein stark böiger Südostwind. Aktuell in Berlin-Wannsee 13 und in Adlershof 12 Grad, in Nauen 13 und in Klettwitz 9 Grad. Morgen ist es heiter und ausgesprochen warm mit bis zu 26 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Angela Ulrich. Einen schönen Dienstagmorgen. Wir gucken uns ja diese Woche einzelne Punkte im Koalitionsvertrag von Union und SPD an. Heute geht's darum, wie arbeitnehmerfreundlich das 144 Seiten Papier ist. Der vielleicht künftige Mindestlohn von 15 Euro war ja schon übers ganze Wochenende ein Aufregerthema. Die SPD sieht Friedrich Merz da als Wackelkandidat. Dabei hat Merz doch eigentlich nur gesagt, dass eine Kommission diesen Mindestlohn festlegt, steht auch genauso im Koalitionsvertrag drin. Also viel Lärm um nichts, habe ich Dennis Radke gefragt, den Vorsitzenden der CDA, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands.
Naja, der Zeitpunkt hat sich ja nicht ergeben, weil Friedrich Merz Lust darauf hatte, sondern weil die Debatte einfach aufkam.
Na, und er hat das ja befeuert, wenn man mal sagen muss. Er hätte ja vielleicht auch jetzt gerade mal nicht sich äußern müssen. Es kam ja durch ihn.
Ja, aber man muss die Debatte ja nicht laufen lassen. Es kam ja immer wieder auch aus der SPD. Im nächsten Jahr kommen wir auf die 15 Euro und ob wir die 15 Euro erreichen, entscheidet in der Tat die Mindestlohnkommission. So ist es im Koalitionsvertrag vereinbart und so steht es auch im Gesetz. Und ich meine, das eigentlich Verrückte an der Debatte ist ja, wenn man sich die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission ansieht, Stichwort auch die Bezugnahme auf die 60% Medianlohn, dann gehen doch alle davon aus, dass aller Voraussicht nach im nächsten Jahr dieser Wert erreicht wird. Worum es doch aber eigentlich geht, ist, wird es einen politischen Eingriff geben? Sollte dieser Wert im nächsten Jahr nicht erreicht werden, ja oder nein? Und von einem politischen Eingriff seitens des Deutschen Bundestages ist in der Tat im Koalitionsvertrag nichts vereinbart. Von daher das heißt, ist es eigentlich nur eine Klarstellung dessen, was eigentlich schon vereinbart worden ist.
Und Sie würden von so einem politischen Eingriff auch abraten, verstehe ich Sie da richtig?
Er bringt doch auch nichts. Also ich meine, ich habe immer gesagt, eins der Defizite der Mindestlohnkommission ist die Geschäftsordnung, mit der man sich im Grunde genommen selber limitiert hat über viele Jahre. Dieses Problem hat die Mindestlohnkommission nicht nur erkannt, sondern sie hat das auch angepackt und sich eine neue Geschäftsordnung gegeben. Und jetzt sollten wir die Mindestlohnkommission auch ihre Arbeit weitermachen lassen.
Trotzdem, es geht ja viel um Vertrauen. Nicht nur, dass die Bevölkerung wieder mehr Vertrauen zu dieser kommenden Regierung hat, sondern auch, dass man untereinander Vertrauen hat. Wenn jetzt aber ein Friedrich Merz kurz vor, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, kurz vor Beginn dieses SPD-Mitgliederentscheides sowas nochmal so darstellt, können Sie da nachempfinden, dass manche Sozis da jetzt sehr empfindlich reagieren?
Ach ja, es geht jetzt Ihnen wieder darum, Herrn Merz irgendwas aufzukleben und zu sagen, er hat da was falsch gemacht. Man könnte sich genauso gut darüber unterhalten, warum müssen sich jetzt die Jusos negativ zum gesamten Koalitionsvertrag positionieren, kurz vor Beginn des SPD-Mitgliedervotums. Ich glaube, insgesamt wäre eine XXL-Portion Gelassenheit im Umgang mit diesem Vertrag dringend notwendig. Man sollte auch aus dem lernen, was bei der Ampel schiefgelaufen ist. Da war ja auch die Frage der Kommunikation ein riesiges Problem. Und ich finde, dieser Koalitionsvertrag bietet gerade auch aus Arbeitnehmerperspektive eine ganze Menge, wo man wirklich sagen kann, in den nächsten 4 Jahren kommen wir da voran beim Thema,
zum Beispiel?
Beim Thema Gerechtigkeit. Naja, also ich sag mal, für mich ist der allerwichtigste Punkt erstmal, dass wir eine klare Botschaft haben mit Blick auf die Arbeitsplatzsicherheit. So, da werden wichtige Themen angepackt, die dringend notwendig sind aus Industriesicht, Stichwort runter mit den Energiekosten. Also ein wichtiger Beitrag zur Arbeitsplatzsicherheit, weil wenn die Arbeitsplatzsicherheit nicht gegeben ist, ist alles andere auch wertlos. Wenn Sie sehen, für Pendler haben wir ein klares Commitment drin, die Pendlerpauschale wird erhöht. Also ich meine, das sind doch Dinge, die einfach überfällig waren und die jetzt auch angepackt werden.
Wobei alles, auch die Pendlerpauschale, so wie ich das verstehe, steht ja eben unter diesem Finanzierungsvorbehalt. Und eine Frage hätte ich noch an Sie, Herr Radke. Warum tritt die Union eigentlich nicht selbstbewusster auch für soziale Themen ein? Denn bisher gibt ja diese klare Aufteilung. Wir, CDU, CSU, sind die Wirtschaftler, ihr, SPD, die Soziallos. Ist das so geschickt?
Ja, die Aufteilung ist natürlich nicht geschickt und würde auch nicht sagen, dass das sozusagen DNA der CDU ist. Ich meine, ich habe bei A und S auch mitverhandelt und deswegen finde ich, Arbeit und Soziales mitverhandelt. Also wir haben das die SPD nicht alleine machen lassen und unsere Rolle war auch nicht beispielsweise die SPD bei allem immer nur auszubremsen, sondern wir sind da auch gestaltende Kraft, aber wir könnten das in der Tat auch ein bisschen selbstbewusster nach außen auch dokumentieren. Das war auch ein Stück weit das Problem der letzten beiden großen Koalitionen. Da ist nämlich dieser Eindruck entstanden, die SPD ist fürs Soziale zuständig, die CDU nur fürs Verhindern und fürs Einbremsen. Das ist falsch. Und ich will Ihnen mal ein konkretes Beispiel nennen. Also wenn Sie in den Koalitionsvertrag schauen, da ist ein Punkt drin, der die prekären Arbeitsbedingungen von Lkw-Fahrern betrifft. Kostenloser Zugang zu Duschen und zu Toiletten. Jetzt kann man sagen, das ist ein Randthema, aber jeder, der auf dem Autobahnparkplatz mal sieht, was da los ist, in was für einer Situation sich viele Lkw-Fahrer befinden. Das war ein Punkt, für den wir als CDA sehr, sehr lange gekämpft haben. Und deswegen sind das zum Beispiel auch Dinge, die ich in den nächsten Wochen und Monaten sehr offensiv nach außen kommunizieren werde. Also in der CDU hat man ein Herz für Arbeitnehmer und setzt sich auch dafür ein und man setzt auch Dinge durch. Und dann lassen Sie uns auch drüber reden.
Sagt Dennis Rathke, der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, CDA und auch Mitglied des EU-Parlaments. 11:08 jetzt. Die rechtskonservative Regierung in Ungarn von Ministerpräsident Viktor Orbán macht noch mehr Druck auf Schwule, Lesben und non-binäre Personen. Das Parlament in Budapest hat gestern eine Verfassungsänderung beschlossen. Darin steht unter anderem, dass ein Mensch nur als entweder weiblich oder männlich definiert werden kann. Bei 140 Ja-Stimmen gab es nur 21 Gegenstimmen. Ungarn-Korrespondent Florian Haas erklärt die genaue Formulierung in der geänderten Verfassung.
Da steht jetzt drinnen, dass ein Mensch ausschließlich als Frau oder als Mann definiert werden kann. Damit spricht die Regierung allen Personen, die mit atypischen Geschlechtsmerkmalen geboren werden oder die sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen als dem bei der Geburt zugewiesenen, quasi die Existenz ab. Außerdem können LGBTQ-Veranstaltungen wie die bekannte Pride Parade in Budapest einfach untersagt werden fortan. Teilnehmern und Organisatoren drohen Geldstrafen. Das Ganze mit dem Verweis auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen und deren Entwicklung. Diese Begründung ist nicht ganz neu. Bücher und Filme, die zum Beispiel alternative Familienmodelle thematisieren, die müssen im Land seit langem mit Warnhinweisen versehen werden oder sind sogar ganz verboten.
Weitgehende Einschnitte sind das also für die queere Szene in Ungarn, die sich aber zur Wehr setzt, sagt unser Korrespondent.
Am Wochenende waren tausende Menschen unter dem Motto Grey Parade auf den Straßen, viele grau gekleidet als Anspielung auf die aus ihrer Sicht triste, bedrückende Politik von Orbán. Dann gestern selbst auch am Abstimmungstag Blockaden und Proteste, die man sogar bis ins Parlamentsgebäude gehört hat, allerdings alles nicht so groß im Unterschied zur Polizeipräsenz. Einige Rechtsexperten sprachen und sprechen nach wie vor von einem verfassungswidrigen Einschnitt in die Versammlungsfreiheit. Womöglich mischt sich da die EU-Kommission nun ein.
In Ungarn gibt's per Gesetz künftig nur noch Mann und Frau und nichts dazwischen. Florian Haas hat darüber informiert. 8:13 RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A115 Richtung Berliner Ring. Im Anschluss Saarmund liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Die A115 ist betroffen, der Richtung Berliner Ring. Der Weltraum wird immer mehr zum Promi-Laufsteg. Gestern haben die US-Sängerin Katy Perry und die Verlobte von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen Kurztrip dorthin unternommen. Zusammen mit vier anderen Frauen ging es in einer Rakete von Bezos für ein paar Minuten zumindest in die Schwerelosigkeit. Unser Kolumnist Thomas Hollmann ist sich sicher, das All ist der neue Place to be.
100 Sekunden Leben.
Ich glaube, Malibu ist out. Und die Malediven und die Bahamas und Bora Bora und Dubai und Las Vegas. Das sind keine lohnenden Ziele mehr für einen Kurztrip. Zu viel Schwerkraft und zu wenig exklusiv. Am Ende läuft einem da noch jemand über den Weg, der prominenter ist als man selbst. Das kann im Weltraum nicht passieren. Zumindest solange Elon Musk seine Falcon 9 nicht auch zur Kreuzfahrtrakete umbaut. Das wäre schlecht für Jeff Bezos und seine Verlobte. Ist die Rakete von Elon Musk doch dreimal so lang wie die von Bezos? Und länger durchhalten dürfte das Mastgeschoss auch in der Schwerelosigkeit. 4 Minuten, dann war schon vorbei. Und für die Astro-Ladies ging's wieder runter Richtung texanische Wüste, die doch ziemlich verunkrautet und wenig telegen dalag. Trotzdem küsste Katy Perry erstmal den Boden und sagte danach, I feel super connected to love. Aber bei aller Liebe frage ich mich, ob der Weltraum wirklich der richtige Ort ist für Prominente. Ich meine, da gibt es doch nichts, nicht einmal Luft, geschweige denn Schuhläden oder Autosalons, und Amazon lieferte auch nicht hin. Aber mein Gott, wenn die Schönen und Reichen da nun unbedingt hinwollen, ich stehe dem überirdischen Erkenntnisgewinn nicht im Wege. War der Verlobten von Jeff Bezos doch noch aufgefallen, dass im Weltraum niemand dummes Zeug redet, wenn man es selbst nicht tut? It was so quiet. Auf der anderen Seite ruhig wird es demnächst auch in Malibu sein, wenn die Prominenten erst einmal alle der Stille nachjagen.
Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Um 7:45. Jetzt kennen die Berliner Eisbären endlich ihren Gegner in der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft, die Kölner Haie. Nämlich, sie haben sich gegen den Hauptrundenersten Ingolstadt durchgesetzt. Lars Becker, hört sich nach einer Überraschung an?
Also vor Beginn der Playoffs hätte ich ja gesagt, inzwischen nicht mehr, denn die Haie sind selbst die Überraschung dieser Playoffs. 6. nach der Hauptrunde, im Viertelfinale den 3. Bremerhaven rausgeschmissen und jetzt eben das beste Team der Hauptrunde mit 4:2 ausgeschaltet. Das 6. Spiel gestern Abend, das war dramatisch. 0:2 Rückstand für Köln, Ausgleich geschafft in der 10. Minute der Verlängerung. Dann das entscheidende Tor erzielt. Köln zum ersten Mal seit 11 Jahren wieder im Finale. Ganz anders die Eisbären, Titelverteidiger, Topfavorit. Im Halbfinale glattes 4:0 gegen Mannheim, ein sogenannter Sweep, also ohne Niederlage weggefegt. Donnerstag geht's schon los mit der Finalserie, dann Best of 7. 4 Siege zum Titelgewinn notwendig. Auftakt in Berlin, die Eisbären als besser positioniertes Team in der Hauptrunde mit dem Heimvorteil.
Aber die Eisbären sind ja nicht die einzige Berliner Mannschaft, die ihren Titel verteidigen will. Können wir mal durchgehen?
Ja, dann landen wir gleich bei den BR Volleys. Serienmeister im Volleyball, stehen schon wieder im Finale. Glatte 3:0-Serie im Halbfinale gegen Gießen. Der Gegner, der steht noch nicht fest. Entweder Dauerrivale Friedrichshafen oder, was wahrscheinlicher ist, Lüneburg. Die führen mit 2:1, haben morgen den ersten Matchball in Friedrichshafen. Ansonsten im 5. und entscheidenden Spiel dann zu Hause. Die 2. Gelegenheit. Lüneburg ist dabei, Friedrichshafen als Hauptkonkurrent der Volleys abzulösen. Das Team von Stefan Hübner hat die Volleys überraschend ja in der Zwischenrunde der Champions League ausgeschaltet und den Berlinern dann auch noch die einzige Bundesliga-Niederlage beschert. Das wäre meines Erachtens eine tolle Finalserie und alles andere als ein Selbstläufer für die Volleys.
Und weiter geht's mit den Volleyballerinnen von Alba. Die haben in der letzten Saison den ersten Titel der Vereinsgeschichte geholt.
Ja, und heute Abend entscheidet es sich, ob sie zumindest wieder das Finale erreichen. 5. entscheidendes Spiel gegen Saarlouis. Am Sonntag stand Alba kurz vor dem Aus. Zur Halbzeit 15 Punkte Rückstand. Dann aber die Partie gedreht, Comeback und heute eben das Heimspiel in der Sömmeringhalle. Auch im 2. Halbfinale steht es 2:2 zwischen dem Hauptrundenersten Keltern und Osnabrück. Und damit wären wir bei den Alba-Männern. Die sind noch weit vom Finale entfernt. Wenn sie es denn überhaupt bis dahin schaffen, schlechteste Saison seit Jahren. Alba hat noch nie die Playoffs verpasst. Für die direkte Qualifikation wäre Platz 6 notwendig. Schwierig, aber machbar. Ansonsten Umweg über die Play-ins, Rang 7 bis 10. Sollte nach dem Ende der desaströsen Euroleague-Saison gelingen, Meister werden die Berliner aller Voraussicht nach aber nicht. Topfavorit die Bayern.
Aber stopp mal, das waren auch eben vorhin die Basketballfrauen, ne?
Ja.
Okay,
oh,
hab ich mich versprochen.
Ja klar, die Basketballerin.
Bleiben noch die Handballfüchse.
Ja, aktuell ist das Team um Welthandballer Matthias Gitzel Tabellenführer. Punktgleich mit Melsung, einen Punkt vor Hannover. Top-Duell am Sonntag gegen Hannover. Das Problem für die Füchse auf dem Weg zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte könnte die Belastung in der Champions League sein.
Das alles von Lars Becker hört sich nach vielen guten Nachrichten für Berliner Teams an.
Werbung.
Also, mir geht's beim Geldsparen um mehr als nur um Zinsen. Und dir? Wie wär's mit einer Bank, die dein Geld für dich vermehrt und sich damit aktiv für die Umwelt einsetzt? Bei der Umweltbank bekommst du attraktive Zinsen und ermöglichst nachhaltige Projekte. Eröffne jetzt das Tagesgeldkonto, mit dem du sparst und dich für die Zukunft stark machst. Auf umweltbank.de. Umwelt und Bank. Umweltbank.
RBB RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Mit zwei Gefahrenmeldungen. Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Schönefelder Kreuz und Königs Wusterhausen Gegenstände auf der Fahrbahn Richtung Spreeau. Und Vorsicht auf der A115 Berliner Ring Richtung Berliner Ring im Anschluss Saarmund Gegenstände auch hier auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm 10 Minuten plus. In Richtung Neukölln staut es sich zwischen den Dreiecken Charlottenburg und Funkturm auch hier 10 Minuten extra. Friedrichsfelde Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Info Radio App.
8.20 Uhr ist es. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich. Alle mal ein bisschen durchatmen. Eine XXL-Portion Gelassenheit fordert Dennis Radke, Sozialpolitiker der CDU, und sieht viele vielversprechende Dinge im künftigen Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot, nicht zuletzt bei Toiletten für Lkw-Fahrer. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Radke, ruft in der Mindestlohndebatte zu mehr Gelassenheit auf. Radke sagte im RBB 24 Inforadio, alle gingen davon aus, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr auf 15 Euro erhöht wird. Falls nicht, sehe der Koalitionsvertrag aber keine politische Einflussnahme vor. Auch die Mindestlohnkommission betonte, dass sie ihre Entscheidung unabhängig trifft. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Die Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Christiane Schönefeld, hat sich in einem Schreiben an die Öffentlichkeit gewandt. Darin betont sie, die Mindestlohnkommission wird Ende Juni über die Höhe des Mindestlohns für die Jahre 2026 und 2027 entscheiden. Im schwarz-roten Koalitionsvertrag heißt es dazu, ein Mindestlohn von 15 Euro sei im Jahr 2026 erreichbar. CDU-Chef Merz sagte zuletzt, es gebe dabei keinen Automatismus. Spitzenpolitiker der SPD kritisierten das. Sie rechnen fest mit einer entsprechenden Mindestlohnerhöhung.
Die SPD-Mitglieder können seit heute über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die Online-Befragung läuft bis einschließlich 29. April. Das Ergebnis ist für die Parteispitze bindend. Wenn sich mindestens ein Fünftel der fast 360.000 Mitglieder an der Abstimmung beteiligt. Die SPD-Spitze hat gestern bei einer Veranstaltung bei der Basis um Zustimmung geworben. Parteichefin Esken sagte, man habe in Fragen wie der Rente hart verhandelt. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. Umstritten sind aber unter anderem die geplanten Verschärfungen in der Migrationspolitik. Die Jusos haben schon angekündigt, gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Im Zollstreit mit den USA sieht die AfD Deutschland im Nachteil. AfD-Vize-Fraktionschefin von Storch sagte im RBB 24 Inforadio, Trump habe angekündigt, Politik im Interesse seines Landes zu machen, er sei aber bereit zu verhandeln. Deutschland bescheinigt von Storch dafür aber eine schlechte Position.
Das Ziel muss doch sein, dass am Ende die Zölle wegkommen, insgesamt wegkommen, dass wir einen freieren Handel haben. Wenn diese Bewegung, die er dort macht, dazu beitragen, dann ist es gut. Aber das, was wir wissen müssen, ist, dass natürlich das für unsere Wirtschaft eine Herausforderung ist. Ich glaube, so sagt man das. Und das heißt, unsere Wirtschaft muss stark sein, um verhandeln zu können. Und damit sie stark ist, brauchen wir eine andere Wirtschaftspolitik. Und das ist genau das, was die Bundesregierung ja nun vollständig in ihrem Koalitionsvertrag nicht anbietet.
Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Beatrix von Storch. Die Ärztekammer in Brandenburg befürwortet, dass das Landärzteprogramm fortgeführt werden soll. Das sei wichtig für die Nachwuchsförderung, sagte ein Sprecher der Landesärztekammer. Im Haushaltsplan von SPD und BSW sind 18 entsprechende Stipendienplätze vorgesehen, so viele wie in den Jahren davor. Pro Jahr wird das Programm mit mehr als 2 Millionen Euro gefördert. Bisher erhielten die Stipendiatinnen und Stipendiaten während des Studiums 1.000 Euro im Monat. Sie verpflichten sich im Gegenzug dazu, nach dem Studium mindestens 5 Jahre lang als Arzt auf dem Land in Brandenburg zu arbeiten. Nach massiven russischen Angriffen auf ukrainische Städte hat die Ukraine nun offenbar die Stadt Kursk attackiert. Laut russischen Behörden wurden bei einem Drohnenangriff mindestens eine Frau getötet und mehrere Menschen verletzt. Wohnhäuser seien beschädigt worden. Kursk liegt nahe der Grenze zur Ukraine. Am Sonntag waren bei russischen Angriffen auf die ostukrainische Stadt Sumy mehr als 30 Menschen getötet worden. In New York wird heute der Prozess um die mutmaßlichen Sexualverbrechen des US-Filmproduzenten Weinstein neu aufgerollt. Der frühere Hollywood-Produzent wurde 2020 wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe zu 23 Jahren Haft verurteilt. Ein Berufungsgericht hat das Urteil aber wegen Verfahrensfehlern wieder aufgehoben. In dem neuen Verfahren geht es um Vorwürfe von drei Frauen. Weinstein weist jede Schuld zurück. Seine Anwälte betonen, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen. Die Vorwürfe gegen Weinstein hatten 2017 die weltweite MeToo-Bewegung ins Rollen gebracht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach sonnigem Start immer mehr Wolken und stellenweise leichter Regen. Dazu weiterhin frühlingshafte Temperaturen bis 22 Grad. Es weht ein stark böiger Südostwind. Aktuell in Berlin-Wannsee 13 und in Adlershof 12 Grad, in Nauen 13 und in Klettwitz 9. Morgen heiter und ausgesprochen warm mit bis zu 26 Grad. Die Zeit 8.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Angela Ulrich. Seit knapp einer halben Stunde können SPD-Mitglieder online über den Koalitionsvertrag abstimmen. Die Jusos haben ja schon vorher gesagt, dass sie Nein sagen werden oder skeptisch sind zumindest. Von der SPD-Spitze gab es gestern Abend auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover nochmal Anfeuerungsrufe fürs schwarz-rote Regierungsprogramm. Lars Klingbeil sagt:
Wenn wir das jetzt verbocken, wer weiß, was das für die Bundestagswahl 29 oder 33 in diesem Land bedeutet. Deswegen ist es eine verdammt hohe Verantwortung, die wir hatten in den Verhandlungen und die ihr jetzt habt als Mitglieder, wenn ihr darüber abstimmt, ob wir in diese Koalition gehen oder nicht.
Anne-Kathrin Mellmann aus unserem Hauptstadtstudio war gestern Abend in Hannover dabei. Ob Klingbeil mit seinem Appell durchgedrungen ist, für einen Koalitionsvertrag zu stimmen, habe ich sie gefragt.
Also ich hatte den Eindruck, dass er genau das geschafft hat, auch mit diesem Argument, die Warnung vor dem Erstarken der AfD und wie, wenn man das nicht schafft, dann eine Neuwahl aussehen würde oder das Arbeiten mit einer Minderheitsregierung oder ja überhaupt die Zeiten in 4 Jahren, wenn man nun keine gute Politik macht. Ich habe hinterher mit vielen gesprochen, die sich das alles angehört haben und auch selber Fragen gestellt haben. Es war ja eine Dialogkonferenz, wie du schon gesagt hast. Also es ging darum, auch fragenlos zu werden. Und alle meinten zu mir hinterher, dass es für sie jetzt klar sei, dass sie mit Ja stimmen werden. Und darunter waren auch einige Jusos, was mich dann doch auch überrascht hat. Also das ist natürlich nicht repräsentativ. Man kann ja nie mit allen sprechen auf solchen Veranstaltungen. Aber mein Eindruck war doch ein eher positiv gestimmtes Bild.
Also auch unter Jusos offenbar keine klare Ablehnung. Wie viel Einfluss werden die trotzdem haben auf den Ausgang des Mitgliedervotums?
Na, alle unter 36 in der SPD sind ja nun mal Jusos. Das heißt, der Einfluss ist hoch. 70.000 sind es ungefähr. Das heißt, ein Fünftel der SPD-Mitglieder.
Meistens und die Vergangenheit. Ja, auch sehr engagiert immer dann dabei, ne? Hohe Abstimmungswerte.
Genau. Genau, sehr hohe Abstimmungswerte. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt ja auch, dass sie schon sehr mobilisieren konnten, als Kevin Kühnert noch Juso-Chef war 2018, als es um die Zustimmung zur Großen Koalition ging. Da hat er die No-GroKo-Kampagne gestartet und am Ende sah es dann auch so aus. Damals gab es auch ein Mitgliedervotum, dass nur 66% der SPD-Mitglieder für den Koalitionsvertrag gestimmt haben. Das ist jetzt wirklich nicht so berauschend. So was Ähnliches könnte man sich dieses Mal auch vorstellen, aber ich glaube, die Argumente der Jusos sind dieses Mal vielleicht doch nicht so stark.
Warum nicht?
Na, sie gehen auf die Themen Migration, meinen, dass sich die Partei da nicht so stark durchgesetzt hat und außerdem auch bei sozialen Themen. Und das ist genau das, wo die Parteispitze da gestern in Hannover auch sehr, sehr stark in die Richtung argumentiert hat, dass man da gute Kompromisse gefunden hat. Also es war Saskia Esken und Lars Klingbeil auch sehr wichtig, nochmal zu betonen, dass man eben, Zitat, nicht jeden Unfug mitmachen wollte, den die Union da so reingetragen hat. Man hat zum Beispiel es geschafft, bei der doppelten Staatsbürgerschaft zu bleiben. Das blieb unangetastet. Es war ihnen sehr wichtig, oder auch, dass das Asylrecht eben so bleibt, wie es ist. Und in Fragen der sozialen Gerechtigkeit und Sicherheit habe man eben auch gute Kompromisse gefunden und sich quasi nicht über den Tisch ziehen lassen. Interessanterweise war es aber auch so, dass viele dort der Meinung waren, man hat sich vor allen Dingen an den Punkten gut durchgesetzt, wo es so um die Machtfragen geht, also dass die SPD nun 7 Ministerien bekommen hat, obwohl sie ja der kleinere Koalitionspartner ist. Das galt schon als ein Riesenerfolg.
Es hatte ja zuletzt jetzt übers Wochenende Reibereien gegeben, weil Friedrich Merz eigentlich nur gesagt hat, was im Vertrag steht. Mindestlohn 15 Euro wollen wir ja, aber macht am Ende eine Mindestlohnkommission aus. Mein Eindruck war, dass da Vertrauen auch relativ schnell wieder erschüttert werden kann. Wie ist das rausgekommen oder was war da dein Eindruck in Hannover?
Das stimmt. Das war auch tatsächlich eine kritische Frage, wo man dann auch merkte, dass die 5 aus der Parteiführung, die da vorne auf der Bühne standen, ein bisschen unruhig wurden, weil die Frage in die Richtung ging, wie kann denn das sein, dass es im Koalitionsvertrag so steht und ihr erzählt uns die ganze Zeit, der 15 Euro Mindestlohn kommt auf jeden Fall und dann wird plötzlich alles in Frage gestellt. Das ist doch eine falsche Kommunikation, ganz offenbar. Aber man hat es dann wieder eingefangen und nochmal klargemacht, dass man natürlich schon die Erwartung hat an die Mindestlohnkommission, dass es läuft.
Das sagt Anne-Kathrin Mellmann aus unserem Hauptstadtstudio. Die Mitgliederbefragung der SPD läuft seit einer halben Stunde. 8.30 Uhr jetzt. Antiziganismus, also Rassismus, der sich gegen die Minderheit der Sinti und Roma richtet, ist in Deutschland tief verwurzelt. Wie viele Übergriffe, Vorfälle es im vergangenen Jahr in Berlin gab, dazu wird heute ein Bericht veröffentlicht. RBB24-Reporterin Annette Kufner hat mit einem Betroffenen gesprochen.
Milan Rakovic sitzt im Hinterhof eines kleinen Cafés in Kreuzberg. Auf dem Tisch vor ihm eine warme Tasse Tee. Das Gesprächsthema ist weniger gemütlich. Rakovic ist Rom. Und auch er hat in seinem Leben immer wieder Antiziganismus erlebt. Zum Beispiel, als er in Berlin Büroräume für seinen Verein anmieten wollte.
Einer nach dem anderen haben wir Ablehnungen bekommen. Einzige Frau in den Neukirchen, Eigentümerin, hat gesagt, ich möchte nicht mit diesen Zigeunern zu tun haben. Sie war die ehrlich. Und dann haben wir verstanden, wir haben dann bei der nächsten Bewerbung nicht geschrieben, dass wir so ein Roma-Arbeitsschwerpunkt sind, sondern wir haben gesagt, für Migranten. Und dann haben wir Räume bekommen.
Rakovic leitet das Roma-Informationszentrum, ein Verein, der sich für die Belange von Sinti und Roma einsetzt. Der 49-Jährige kam als Jugendlicher nach Deutschland. Wegen des Jugoslawienkriegs mussten er und seine Eltern vom Balkan fliehen. Gerade wegen ihrer Ethnie hofften sie, in Deutschland gut behandelt zu werden.
Mein Vater hat gesagt, dass wir zu Roma-Volk gehören, aus dem Gedanken, dass wir dann bessere Schutz bekommen könnten, weil Deutschland diese Wiedergutmachung bei dem Roma von dem Zweiten Weltkrieg und stärkste Land in Europa.
Stattdessen durften seine Eltern 15 Jahre lang nicht arbeiten. Und vor allem der Umgang mit den deutschen Behörden sei schwierig gewesen. Dass Antiziganismus in Deutschland ein Problem ist, belegen zahlreiche Studien. Erst vor 2 Wochen hat die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, kurz MIA, einen Bericht zur Diskriminierung im Bildungsbereich vorgelegt. Das Ergebnis? Kinder und Jugendliche, die als Mitglieder der Minderheit gelesen werden, werden immer wieder ungerecht behandelt und verbal angegriffen. Und auch jenseits der Schule wird der Ton rauer, sagt die Sozialforscherin Isidora Randjelovic, Leiterin des Romnia-Archivs Romani Pen.
Ja, es gibt jetzt so einen Backlash insgesamt und hier aber auch schon seit Jahrzehnten eine Normalisierung von Diskriminierung, also sozusagen Zuschreiben von überhöhter Sensibilität, wenn es dann zu Klagen oder Beschwerden kommt.
Wenn Sinti und Roma sich wehren, wird das also oft abgetan, sagt Randjelovic. Entsprechend klein sei das Vertrauen vieler Betroffener in die deutschen Institutionen. Und den eigenen Fall vor Gericht zu bringen, birgt große finanzielle Risiken.
Was wirklich wichtig wäre, ist, dass es eine Möglichkeit von Verbandsklagen gibt. Das ist ja hier in Berlin auch eingeführt worden. Aber es gibt bisher noch keine Romani-Selbstorganisation, die sowas machen kann, weil dazu gibt es ja Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Aber ich denke, das würde Menschen sehr stärken, also wenn in ihren Namen quasi ein Verband klagen könnte.
Milan Rakovic wünscht sich mehr Unterstützung von der Mehrheitsgesellschaft. Denn eine Frage bleibt für ihn immer offen. Woher sie kommen, die Vorbehalte gegen Sinti und Roma?
Frage ich mich selber, wo kommt diese Angst? Ja. Welche Gefahr bringen wir generell für Deutschland, für Europa?
Das fragt sich Milan Rakovic vom Verein Roma Informationszentrum. Der Bericht war von rbb24-Reporterin Annette Kufner.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
9:04 und wir gucken wieder auf Zoll, Zölle, kein Ende. Der Handelsstreit zwischen den USA und Europa geht ja weiter. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion bringt uns da auf den Stand. Wie unterscheiden sich denn die Vorgehensweisen beider Partner im Zollstreit?
Naja, mir scheint das ein bisschen wie ein Tango, bei dem allerdings unklar ist, wer nun führt und wer zuerst stolpert. US-Präsident Trump hatte für einen Teil der EU-Exporte die bereits verhängten Zölle dann doch wieder für eine gewisse Zeit ausgesetzt. Daraufhin hatte die EU auch ihre Gegenzölle erstmal auf Eis gelegt. Und was bleibt? Das sind trotz der temporären Zollpause der USA etwa die deutlich höheren Zölle für Stahl, Aluminium und eben leider auch für Autos aus Europa.
Hat denn Trump die Entspannungssignale der EU honoriert?
Das kann man nun leider überhaupt nicht sagen, so wie man ihn kennt. Also jetzt erst recht, so hat er reagiert. Gestern Abend hat Trump nochmal nachgelegt. Die USA, die würden Millionen Autos reinlassen, schimpfte er. Und dann kamen natürlich die Marken, die er nannte, BMW, Volkswagen und Mercedes, alles deutsche Autos. Und dann wörtlich, diese Zeiten sind vorbei. Also das hört sich nicht nach Entspannung an. Die EU nimmt also ihre Gegenzölle zurück. Trump legt bei Autos verbal nochmal nach und kündigt zudem höhere Zölle für Pharmaprodukte an. Dazu muss man aber wissen, das Teuerste an den Medikamenten ist nicht die Produktion, sondern Forschung und Entwicklung. Also selbst wenn internationale Pharmakonzerne wie Bayer einen Teil ihrer Pillenproduktion weiter in die USA verschieben würden, das ist kein großer Teil der Wertschöpfung.
Und auch die Pausentaste, die Trump ja insgesamt für noch höhere Zölle gedrückt hat, die endet nach 90 Tagen im Sommer. Wie reagieren Unternehmen drauf?
Tja, wie reagiert man auf eine Phase, in der man nicht weiß, wie es weitergeht? Also große Unsicherheit, niemand weiß verbindlich, was danach passiert. Und das bedeutet eben, geplante Investitionen dürften sowohl bei uns als auch in den USA wohl erstmal auf Eis gelegt werden, bis denn die Rahmenbedingungen klarer sind, wenn wir da nicht vergeblich warten. Und das ist natürlich weder gut für unsere Wirtschaft und auch nicht gut für Unternehmen, die eben in den USA investieren wollen.
Und Autobauer, die werden ja wahrscheinlich die größten Rückschläge im Zollstreit erleben. Was erwarten da Analysten?
Also nichts Gutes. Das Handelsblatt, das zitiert eine Studie der Schweizer Großbank UBS und dort sind die Erwartungen klar. Der Motor der Branche stottert. Autobauer müssen ihre Prognosen wegen der Zölle für dieses Jahr deutlich senken und am stärksten betroffen dürften diese Autobauer sein: Porsche, Mercedes, BMW, Volkswagen und die Opel-Mutter Stellantis. Die UBS-Experten erwarten, dass der Gewinn je Aktie bei diesen Unternehmen um 20-30% einbrechen dürfte, also eine ganze Menge. Gestern bei Handelsschluss, da standen die Autowerte nach Einbrüchen durchweg wieder auf der Gewinnerseite im Frankfurter Börsenhandel. Aber wenn man den UBS-Experten trauen kann, dann wird man wohl befürchten müssen, der Aufschwung dieser Aktien, der war wohl etwas zu früh.
Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Der frühere Flughafen Berlin-Tegel hat viele Nutzer wegen seiner Architektur beeindruckt. Ein Sechseck, kurze Wege für alle. Nach der Schließung Ende 2020 soll das Terminalgebäude ein neuer Standort der Berliner Hochschule für Technik werden. Die Bauarbeiten laufen. Wie weit sind sie? Erfahren Sie nachher in unserer Reportage aus Berlin und Brandenburg um 9:55. Jetzt noch der Blick aufs Wetter. Viel Sonne erstmal, dann sollen Wolken aufziehen und ein paar Tropfen fallen können. Bin ich ja nochmal sehr gespannt. Wir warten ja eigentlich schon lange drauf, dass es endlich regnet. Die Temperaturen aber weiter sehr warm. 11 bis 14 Grad im Moment. Um die 23 können es noch werden. Tief Christian über Nordwestrussland bringt uns dieses wechselhafte Wetter. Morgen nochmal höhere Temperaturen. 26, 27 Grad drin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Eine Gefahrenmeldung nach der anderen, Werner Schoninger.
Genau, der Bildschirm blinkt gelb. Eine Gefahrenmeldung für die A2, Magdeburg Richtung Berlin. Vorsicht zwischen Zieser und Wollin, hier liegt ein Reifen auf der Fahrbahn Richtung Berlin. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm, plus 10 Minuten. Und die dauert es auch länger Richtung Neukölln, und zwar zwischen den Dreiecken Charlottenburg und Funkturm. Friedrichsfelde Rienstraße, vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Bei der S-Bahn werden wegen Bauarbeiten Busse eingesetzt. Auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. April und auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rüdersdorf, zwischen Erkner und Rahnsdorf, Verzeihung, bis 4. Mai. Ihnen eine gute Fahrt.
20 Minuten vor 9. Ich bin Angela Ulrich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Rechts kann die CDU nichts gewinnen, aber in der Mitte viel verlieren, sagt Dennis Radke, Vertreter der Unionsarbeitnehmerschaft. Er plädiert dafür, dass Schwarz nicht alles Soziale der SPD überlassen dürfe. Und er sagt auch mal durchatmen beim Thema Mindestlohn. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die SPD-Mitglieder können seit heute über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die Online-Befragung läuft bis einschließlich 29. April. Das Ergebnis ist für die Parteispitze bindend, wenn sich mindestens ein Fünftel der fast 360.000 Mitglieder beteiligt. SPD-Generalsekretär Miersch sagte im Bayerischen Rundfunk, die Abstimmung sei kein Selbstläufer, er glaube aber an eine Mehrheit für den Koalitionsvertrag.
Beispielsweise die Sicherung des Rentenniveaus, der Mindestlohn etc. All das findet sich dort wieder. Und insofern bin ich sicher, dass hart diskutiert wird, dass aber am Ende dann abgewogen wird, was passiert eigentlich, wenn diese Koalition nicht zustande kommt. Und wir haben viel Sozialdemokratie durchgesetzt. Und da bin ich mir sehr sicher, dass die Mehrzahl der Mitglieder so abstimmen wird, dass diese Koalition gebildet wird. Aber ich sage auch immer wieder, es werden jetzt Tage, wo wir alle miteinander überzeugen müssen.
SPD-Generalsekretär Matthias Miersch. Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Radke hat im Streit über den Mindestlohn zur Gelassenheit gemahnt. Der CDU-Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, mit Blick auf die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission gingen ohnehin alle davon aus, dass die 15 Euro schon im nächsten Jahr kommen. Eine politische Einflussnahme sei aber im Koalitionsvertrag nicht vereinbart worden, so Radke. Auch die Vorsitzende der Mindestlohnkommission Schönefeld betonte die Unabhängigkeit der Entscheidung. SPD-Politiker hatten zuvor den designierten Kanzler Merz kritisiert, der gesagt hatte, dass man die 15 Euro pro Stunde auch erst 2027 erreichen könnte. Die US-Regierung bereitet neue Zölle vor, betroffen wären diesmal Halbleiter und Arzneimittel. Das Handelsministerium in Washington begründet die Maßnahme mit der nationalen Sicherheit. Bisher sind Halbleiter und Medikamente von den Importaufschlägen ausgenommen. Halbleiter sind wichtige Bestandteile von Computern, Smartphones und anderen elektronischen Geräten. Die Vize-Fraktionschefin der AfD im Bundestag von Storch sagte im RBB 24 Inforadio, Deutschland solle gegenüber Trump stark auftreten. Damit das möglich ist, sei aber eine andere Wirtschaftspolitik nötig. Wichtig sei vor allem billige Energie, deshalb müsse Deutschland zurück zu Atomkraft, Kohle und Gas. Das Interview können Sie nach den Nachrichten hören. Die Folgen der globalen Erwärmung zeigen sich einer Studie zufolge in Europa besonders deutlich. Das geht aus dem Zustandsbericht hervor, den der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus und der Weltwetterorganisation erarbeitet haben. Aus Genf Katrin Hondel.
Auffallend waren 2024 Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa. In Westeuropa war es auch wärmer als im Durchschnitt, aber bewölkter und feuchter. Die Menschen in Südosteuropa dagegen litten unter extrem langen Hitzewellen und gesundheitsgefährdendem Hitzestress. 2024 war auch eins der 10 niederschlagsreichsten Jahre in Europa seit 1950. Die Folge? Massive Überschwemmungen. Fast ein Drittel der Flüsse in Europa überschritten laut dem Bericht mindestens die Hochwasserschwelle. 413.000 Menschen waren betroffen, mindestens 335 kamen ums Leben.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat sich skeptisch über eine Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine geäußert. Der SPD-Politiker wies in Hannover die Darstellung zurück, er sei schon immer für solche Waffenhilfen gewesen. Zuletzt hatte der designierte Kanzler Merz Taurus-Lieferungen in Absprache mit den europäischen Partnern ins Gespräch gebracht. Dazu sagte Pistorius, er kenne keine europäischen Partner mit einem solchen System, Absprachen wären deshalb schwierig. Die Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern können von der Ukraine aus auch Ziele in Moskau erreichen. Am Landgericht Cottbus wird heute das Urteil gegen einen mutmaßlichen Drogenboss erwartet. Es ist davon auszugehen, dass der Mann zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird. Die Beteiligten des Verfahrens haben eine Abmachung getroffen. Wenn der Angeklagte gesteht, muss er zwischen 7 und 8 Jahre ins Gefängnis. Der Mann soll im Raum Cottbus jahrelang die Preise und Vertriebsstrukturen für Crystal Meth und teilweise auch Kokain bestimmt haben. Sein Revier habe er mit angeheuerten Schlägern verteidigt. Den größten Teil des eingenommenen Geldes soll er beim Glücksspiel verloren haben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach sonnigem Start immer mehr Wolken und stellenweise leichter Regen. Dazu weiterhin frühlingshafte Temperaturen bis 22 Grad. Es weht ein stark böiger Südostwind. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 12 Grad und in Marzahn 13, in Angermünde 10 und in Bad Liebenwerda 13 Grad. Morgen ist es heiter und ausgesprochen warm mit bis zu 26 Grad. Die Zeit 8.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Bisher war Donald Trump ja für viele in der AfD ein Vorbild. Der starke Mann in den USA, der Amerikas Interessen angeblich hochhält. Beatrix von Storch, AfD-Fraktionsvize im Bundestag, war bei Trumps Amtseinführung in Washington dabei. Aber seit Trumps Zollwirren hat sich das Bild doch verändert. Gerade hat der US-Präsident zwar nochmal auf die Pausentaste gedrückt bei den angekündigten hohen Zöllen auf EU-Produkte, aber gegen China bestehen sie weiter in irrwitziger Höhe und die Börsen stürzen ab. Milliardenvermögen, auch vieler kleiner Sparer sind vernichtet. Darüber habe ich mit Beatrix von Storch gesprochen. Sie sitzt auch für die AfD im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag und sie gefragt, wie sie das beurteilt, diese irrlichternde Zollpolitik von Donald Trump.
Ja, Herr Trump, Präsident Trump, der bringt tatsächlich vieles in Bewegung und wir wissen alle, dass das, was er ankündigt, immer in seinem Interesse ist und im Interesse ist, Deals zu machen. Er will verhandeln, er will die Welt in Bewegung bringen und er will verhandeln und das Ziel erreicht er auf jeden Fall. Das sehen wir ja, dass sich jetzt verschiedene Länder bewegen, dass jetzt über Zollabsprachen, über Zollreduzierung, über die Abschaffung von Zöllen gesprochen wird. Und das ist, glaube ich, was er will, was er erreichen will und was er im Moment erreicht.
Finden Sie das also einen richtigen Move quasi von ihm?
Naja, ich glaube, wir müssen verstehen, dass der Mann nicht so zu kalkulieren ist wie andere, die irgendwie immer das Gleiche weitermachen oder das eine sagen und das andere tun. Er hat es vorher gesagt, er wird Politik im Interesse seines Landes machen. Ob das im Interesse seines Landes am Ende ist, ist sozusagen für uns gar nicht relevant. Ich glaube, das, was wir erreichen müssen, wir sollten mit ihm sprechen. Wir sollten eine starke eigene Wirtschaft präsentieren können. Das können wir nicht, aber das sollten wir haben, um dann mit ihm zu verhandeln. Und das Ziel muss doch sein, dass am Ende die Zölle wegkommen, insgesamt wegkommen, dass wir einen freieren Handel haben. Mhm. Und wenn diese Bewegung, die er dort macht, dazu beitragen, dann ist es gut. Aber das, was wir wissen müssen, ist, dass natürlich das für unsere Wirtschaft eine Herausforderung ist. Ich glaube, so sagt man das. Und das heißt, unsere Wirtschaft muss stark sein, um verhandeln zu können. Und damit sie stark ist, brauchen wir eine andere Wirtschaftspolitik. Und das ist genau das, was die Bundesregierung ja nun vollständig in ihrem Koalitionsvertrag nicht anbietet.
Da würde ich gleich gerne mit Ihnen drauf gucken. Kurz aber nochmal, weil Sie so oft zu Recht ja auf diese Verhandlungen pochen, die Donald Trump ja auch will. Ist da die EU Ihrer Meinung nach in der richtigen Position? Denn die sind ja auch vorsichtig, haben jetzt auch erstmal wieder eigene Gegenzölle zurückgenommen, um eben gut reagieren zu können auf Donald Trump. Ist das die richtige Strategie?
Na, die richtige Strategie ist, mit einem starken Verhandlungsmandat und einer starken Wirtschaft auf Augenhöhe den Amerikanern begegnen zu können, um dann überhaupt verhandeln zu können. Was wir im Moment Wir sind in einer äußerst schwachen Situation, wenn wir uns den europäischen Raum, aber auch die deutsche Wirtschaft angucken, weil wir schwach sind. Wir sind schwach und wir lassen uns treiben von dritten Interessen, sage ich mal. Wir verhängen Sanktionen gegen Russland, das schwächt uns. Wir verfluchen die Amerikaner, das macht uns auch nicht stark. Aber was wir nicht machen, ist Reformen für die deutsche Wirtschaft, billige Energie, Fachkräfte und so weiter.
Genau, die stehen ja nun gerade drin. Zum Beispiel Zeile 1430 und 31 im Koalitionsvertrag. Da geht es um Abschreibungen auf Ausrüstungsinvestitionen in Höhe von 30%. Da sagen ganz viele Industrieunternehmen, genau das brauchen wir jetzt. Also dieser Wirtschaftsbooster, wenn er nicht torpediert wird durch die USA, der sieht doch eigentlich nicht schlecht aus im Koalitionsvertrag, oder?
Wir brauchen eine neu ausgerichtete Wirtschaftspolitik. Unsere Wirtschaft steht am Abgrund. Unsere Arbeitsplätze verlassen das Land, 10.000 im Monat. Das Kapital fließt aus Deutschland ab. Da braucht es nicht ein bisschen Abschreibungsmöglichkeiten. Die sind natürlich nicht schlecht, keine Frage. Aber was wir brauchen, ist billige Energie. Wir müssen zurück zur Kernkraft, wir müssen zurück zur Kohle, wir müssen zurück zum Gas. Wir brauchen Fachkräfte, also Fachkräfte, echte Fachkräfte hier ins Land hinein. Und wir brauchen einen radikalen Rückschnitt der Bürokratie. Das sind die Dinge, die entlasten. Aber so ein bisschen Steuerbefreiung für Rentner ab 2000 Euro oder bessere Abschreibungsmöglichkeiten. Und dann, und das ist der schwerste Vorwurf, Industriestrompreis einzuführen. Das bedeutet, die Industrie, der Strom ist zu teuer, weil wir ihn ja nicht wirklich produzieren wollen, weil wir ihn importieren. Und dann ist
wir produzieren sehr viel erneuerbaren Strom, muss ich dazu nur mal kurz einwerfen dürfen.
Nein, das ist falsch. Das wissen Sie, dass das falsch ist. Wir produzieren meistens zu viel oder meistens zu wenig, aber nie richtig. Das heißt, jedes Mal, wenn wir zu viel oder zu wenig produzieren, kostet uns das extra Geld und der Strom ist nicht zuverlässig da. Und dann den Strompreis, den zu hohen, zu subventionieren, das bedeutet, die Arbeitnehmer müssen Steuern dafür zahlen, dass ihre Arbeitgeber in Strom noch bezahlen können, ist doch irrwitzig. Und genau an der Schraube wird nicht gedreht. Das ist der Kernpunkt der Problematik unserer Industrie.
Müssen denn, Frau von Storch, wir uns auch um neue Partner, wenn wir jetzt sehen, wie schwierig das mit den USA ist, wie sehr die Schotten da hochgehen, müssen wir uns um neue Partner kümmern, zum Beispiel in Lateinamerika, in Asien, Pazifik, in Afrika?
Wir sollten unbedingt möglichst breit unsere Versorgung aufstellen. Wir sollten möglichst viele Partner, wenn wir jetzt von Energieproduktion reden, möglichst viel Strom selber produzieren oder Energie selber produzieren und möglichst viele Partner draußen drumherum haben, um von niemanden abhängig zu sein oder möglichst wenig abhängig zu sein. Ja, aber das Sprengen der eigenen Kohlekraftwerke und das Zerstören der eigenen Kernkraftwerke, das führt natürlich nicht dazu. Das führt in die Abhängigkeit von Dritten, von wem auch immer. Und das ist genau falsch und das wird in diesem Koalitionsvertrag nicht berührt. Der Kohleausstieg bleibt. Die Kernkraft wird nicht wieder hochgefahren. Das sind die Kernpunkte, die in der Wirtschaftspolitik erfolgen müssten und was diese Koalition nicht verspricht.
So sieht es Beatrix von Storch für die AfD im Auswärtigen Ausschuss, auch Fraktionsvize im Bundestag. 9:09 jetzt. In diesem April wird ja an vielen Orten der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Vor 80 Jahren, kurz vor Kriegsende, wurden viele Lager befreit, auch in Brandenburg. Manche dieser Orte sind kaum bekannt. RBB24-Reporter Johann Frederik Paul stellt uns einen vor.
Mitten in Fehr-Berlin erinnert eine große Steinsäule an die Opfer des Faschismus. An einer kleinen Tafel wird den inhaftierten Frauen gedacht, die hier vor 80 Jahren in einem Lager inhaftiert waren. Ein paar Schritte davon entfernt treffe ich Elke, die gerade ihr Fahrrad anschließt. Wussten Sie, dass es von 42 bis 45 hier ein Arbeitslager gab?
Ja, das habe ich jetzt gewusst.
Was wissen Sie denn darüber?
Also nicht viel.
Wo das sein könnte, da haben Sie auch keine Ahnung.
Weiß ich jetzt nicht. Früher, wo Placotex war unten, die große Firma?
Genau. Placotex, die alte Bastfaserfabrik am Rande Fehr-Berlins. Und neben dem hohen, rotbraunen Backstein-Schornstein, den man heute noch von Weitem sieht, waren die Baracken des Arbeitslagers, erzählt mir Fehr-Berlins Bürgermeister Matthias Perschall.
Heute ist eben nur noch eine Baracke vor Ort, die aber, wenn man sich sie anschaut, daran auch nicht mehr wirklich erinnert.
Das restliche Gelände wird heute für die Landwirtschaft genutzt. Zur Nazi-Zeit waren hier insgesamt ca. 8000 Frauen inhaftiert. Unter ihnen auch politische Gefangene, die meisten von ihnen für ein paar Monate. was schrecklich genug war.
Da gibt es eben auch Überlieferungen davon, dass vor Ort halt auch mit Schlägen, mit Tritten gearbeitet worden ist. Berichte dahingehend, dass Frauen eben auch an den Haaren sozusagen auch in den Boden geschliffen worden sind.
All das neben harter Arbeit in der Bastfaserfabrik, die wie viele Firmen in Nazi-Deutschland Zwangsarbeiter hatte. Heute erinnert hier nichts mehr daran. Vor ein paar Jahren wollte ein Investor auf dem Areal Wohnungen bauen. Der Landkreis hätte sich hier einen Gedenkort vorstellen können, aber daraus wurde nichts. Und so wissen die Fährberliner vielleicht noch, dass es ein Arbeitslager gab, aber mehr nicht.
Gedenken an einen schlimmen Ort, ein Arbeitslager in Fährberlin, Gedenken 80 Jahre Befreiung, Opfer des Nationalsozialismus. Der Bericht war von Johann Frederik Paul.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Kabarett ist meist lustig, aber manchmal auch lehrreich. Zum Beispiel beim Österreicher Gunkel. Gestern Abend hat er sein aktuelles Programm vorgestellt. Nicht nur, sondern nur auch in der Berliner Bar Jeder Vernunft. Alexander Soyer, unser Kritiker, hat sich auf Gunkels Gedanken- und Wissensreise mitnehmen lassen.
Schönen Abend. Es gibt das Banach-Tarski-Paradoxon. Was überraschend ist.
Da hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass Gunkel das Publikum bittet, die Hefte rauszunehmen. Günther Pahl, alias Gunkel, selbstdiagnostizierter funktionaler Autist, ist seit über 30 Jahren mit seinen Soloprogrammen erfolgreich und für seine umherschweifenden Gedankengänge berühmt. Gunkel, der so wie er auf die Bühne kommt, auch in einem Klassenzimmer oder hinterm Pult nicht sonderlich auffallen würde, beginnt seinen Auftritt erstmal mit einem Ausflug in die Mathematik, in der eben mit dem schon am Anfang erwähnten Banach-Tarski-Paradoxon aus 1 auch mal 2 werden kann.
Ich sage übrigens Mathematik. In Deutschland sagt man wie? Mathematik. Mhm. Wie nennen Sie die Mathematik betreiben? Mathematiker. Ne? Also gut, das heißt Mathematik. Aber ich will Ihnen das nachsehen.
Was genau oder besser einigermaßen genau, was es mit diesem Paradoxon und anderen mathematischen Ungereimtheiten auf sich hat, dazu kommt Gunkel erst am Ende seiner 2 Schulstunden dauernden Redeshow. Aber auf dem Weg dorthin sinniert er dafür über den überraschend verbreiteten Glauben, dass die Erde eine Scheibe sei, über Wollen, Können und Müssen, über Menschheit, das Menschsein und Menschen und über die Anmaßung der großen Philosophen, es besser als alle anderen zu wissen.
Erstens einmal bin ich kein Philosoph, wiewohl irgendwer tatsächlich über mich einmal geschrieben hat, der Philosoph unter den Kabarettisten. Ja, danke, ist sicher nett gemeint, heißt aber nicht viel. Weil der Kabarettist unter den Philosophen ist auch kein Kabarettist.
Also. Oft genug werden Gunkels Pointen einfach vom nächsten Gedankensprung, von der nächsten wortreichen Erörterung überholt. Einmal kurz nicht aufgepasst und man hat etwas verpasst und wundert sich, wo man jetzt auf einmal angekommen ist. Vielleicht bei den Stoikern, beim Ping-Pong oder bei der Geschichte des Universums im Schnelldurchlauf. Wenn es eine Idee gibt, die all das zusammenhält, was Gunkel so herrlich, hochintelligent und hintersinnig vorträgt, dann die, dass selbst die größte Weisheit einen Haken haben kann und fast nichts ganz gewiss ist.
Es gibt fast immer was, wo ich mir denke, ja schon. Aber nicht nur, sondern nur auch. Aber die großen Sätze, die ohne Unschärfebereich über die Welt geprackt werden, die halte ich für problematisch.
Auf jeden Fall ein Programm, das seine Gewitztheit und seinen Witz erst so richtig entfaltet, wenn man ganz genau aufpasst. Und allein das schon macht Gunkels nicht nur, sondern nur auch zu einer amüsanten Lehrstunde.
Dankeschön.
Der österreichische Kabarettist Gunkel zu Besuch in Berlin in der Bar Jeder Vernunft. Gestern war das. So, und ich verabschiede mich in die Wärme. Aber ehrlich gesagt, Irina Gaworski, die mich gleich ablöst, die hat zumindest einen Gesprächsgast gleich, der viel mit Natur zu tun hat, den Direktor des Botanischen Gartens.
Ja, und ich freue mich super auf dieses Gespräch, muss ich dir sagen, obwohl es einen ernsten Hintergrund hat, denn den Berliner Stadtgrünen geht es nicht gut, immer mehr heimische Pflanzen verschwinden auf einem Wiedersehen und mir als Pflanzenfreundin, Angela, tut das weh, aber man muss dem Artensterben nicht hilflos zusehen, sondern man kann was tun und der Botanische Garten hat eine neue Beratungsstelle eröffnet, das Interesse sei groß, höre ich, und alles, was dazu wichtig ist, kann ich dann nachher Thomas Borsch, den Direktor des Botanischen Gartens, kurz nach 10 Uhr fragen.
Also auf jeden Fall dranbleiben. Irina Grabowski macht weiter. Der Blick aufs Wetter zeigt auch, dass botanischer Gartenzeit quasi ist. Temperaturen 11 bis 13 Grad im Moment. Um die 23 können es heute noch werden und morgen noch ein bisschen wärmer angesagt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und da hat Werner Schoninger nochmal den Blick.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns derzeit keine aktuellen Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm plus 10 Minuten. Und plus 10 Minuten auch in Richtung Neukölln auf dem Stadtring zwischen den Dreiecken Charlottenburg und Funkturm. Friedrichsfelde-Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung nur eine Spur frei. Zur S-Bahn. Auf den Linien S41, 42 und 46 zwischen Hallensee und Westend gibt es wegen des Rückbaus der Ringbahnbrücke Ausfälle und Busse werden eingesetzt.
Es ist 9 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schönen guten Morgen, ich bin Irina Grabowski. Friedrich Merz stellt die 15 Euro Mindestlohn unter Finanzierungsvorbehalt. Das soll beruhigend auf die Wirtschaft und die CDU-Basis wirken, reizt aber die SPD, deren Mitglieder über eine Koalition mit der Union abzustimmen haben. Aus der CDU gibt es jetzt versöhnliche Töne. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, Radke, hat im Streit über den Mindestlohn zu Gelassenheit gemahnt. Der CDU-Politiker betonte im RBB 24 Inforadio, die Politik werde aber keinen Einfluss auf die Entscheidung der unabhängigen Mindestlohnkommission nehmen. Seiner Einschätzung nach wird die Forderung der SPD nach einer Lohnuntergrenze von 15 Euro pro Stunde ohnehin erfüllt.
Das eigentlich Verrückte an der Debatte ist ja, wenn man sich die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission ansieht, dann gehen doch alle davon aus, dass aller Voraussicht nach im nächsten Jahr dieser Wert erreicht wird. Worum es doch aber eigentlich geht, ist, wird es einen politischen Eingriff geben? Sollte dieser Wert im nächsten Jahr nicht erreicht werden, ja oder nein? Und von einem politischen Eingriff seitens des Deutschen Bundestages ist in der Tat im Koalitionsvertrag nichts vereinbart.
Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft und CDU-Europaabgeordnete Dennis Radke. Die SPD-Mitglieder können seit heute über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die Online-Befragung läuft bis einschließlich 29. April. Das Ergebnis ist für die Parteispitze bindend, wenn sich mindestens ein Fünftel der fast 360.000 Mitglieder an der Abstimmung beteiligt. Die SPD-Spitze hat gestern bei einer Veranstaltung bei der Basis um Zustimmung geworben. Parteichefin Esken sagte, man habe in Fragen wie der Rente hart verhandelt, das Ergebnis könne sich sehen lassen. Umstritten sind aber unter anderem die geplanten Verschärfungen in der Migrationspolitik. Die Jusos haben schon angekündigt, gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Die Folgen des Klimawandels machen sich einem Bericht zufolge in Europa besonders stark bemerkbar. Dabei zeigte sich im vergangenen Jahr ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle. Das geht aus dem Zustandsbericht hervor, den der EU-Klimawandeldienst Copernicus und die Weltwetterorganisation erarbeitet haben. Im Westen war es im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt zu nass, es gab zahlreiche Überschwemmungen. Im Osten und Südosten ist es dagegen zu trocken und sehr heiß gewesen. Schon vor dem Bericht war bekannt, dass Europa der Kontinent ist, der sich am schnellsten erwärmt. Europa erlebte wie der Rest der Welt 2024 die höchste Durchschnittstemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Ärztekammer in Brandenburg hat begrüßt, dass das Landärzteprogramm fortgeführt werden soll. Im Etat der SPD